Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr im wunderbaren Ulm. Am Nachmittag um 16 Uhr gibt es bei uns immer die Sendung Plattform und wie es der ein oder andere sicherlich mitbekommen hat, die Wahlen, die Kommunalwahl und die Europawahl stehen vor der Tür und da haben wir bei Radio Free FM den Parteien, die in den Gemeinderat gewählt werden wollen, die Plattform geboten, um sich und ihr Programm vorzustellen. Und heute sind bei uns zu Gast zwei Damen von der CDU und ich begrüße sehr herzlich bei uns die Laura Bader und die Brigitte Röder. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
So, wir werden die nächste Stunde damit verbringen, etwas über Ihre Partei zu erzählen. Aber bevor wir jetzt in die speziellen Eigenheiten der CDU und Ihres Wahlprogramms eintauchen, es gibt ja von der Stadt Ulm die Ehrenmann-Ehrenfrau-Kampagne, die junge Leute auffordern soll zum Wählen. Machen Sie doch mal ein kurzes Statement und ein bisschen Werbung, jetzt nicht parteibezogen, sondern generell, warum es denn so wichtig ist, überhaupt wählen zu gehen.
In der Stadt, in der man lebt, hat man Entscheidungsmöglichkeiten. Man kann jetzt für 5 Jahre die Bürgerinnen und Bürger wählen, die am Ratstisch sitzen. Es sind ja insgesamt 40. Und wenn man sich ein bisschen für die Politik in seiner Stadt interessiert, sollte man auf alle Fälle am 26. Mai zur Wahl gehen.
Jetzt haben wir hier noch eine Vorzeigedame, sage ich mal, aufgrund ihres Alters darf ich jetzt sagen, die Frau Bader ist 19 Jahre, passt natürlich perfekt in die Kampagne, geht wählen und sie geht nicht nur wählen, wovon ich mal ausgehe, sondern sie lässt sich sogar selber aufstellen. Wie kam es denn dazu, vielleicht fangen wir mal so an, dass Sie jetzt schon so aktiv sind mit 19 bereits?
Ich bin eigentlich schon seit 3 Jahren in der CDU dabei, also bin schon 3 Jahre lang politisch aktiv, habe mich einfach entschlossen, dass ich nicht nur irgendwie mich immer beschweren will, sondern auch aktiv was verändern möchte. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, nicht nur wählen zu gehen, sondern eben auch zu kandidieren für den Ulmer Gemeinderat.
Sie sind wahrscheinlich schon etwas länger dabei. Erzählen Sie auch mal was zu Ihrem Hintergrund, wie Sie dazugekommen sind, wie lange Sie schon dabei sind.
Ich bin seit 11 Jahren Mitglied in der CDU. Ich war insgesamt 28 Jahre an Ulmer Schulen als Lehrerin und dann als Schulleiterin tätig, 15 Jahre am Gymnasium Wieblingen und 13 Jahre habe ich das Kepler-Gymnasium geleitet. Und ich habe mich immer schon für Politik interessiert. Ich habe Französisch und Geschichte als Fächer studiert, war dann auch in meiner Zeit als Schulleiterin und vorher in der Personalvertretung tätig und in Gremien, war dann geschäftsführende Schulleiterin der Ulmer Gymnasien 10 Jahre lang, war da auch in vielen Gremien der Stadt Ulm. Fand ich immer spannend, diese Entscheidungen zu sehen. Und jetzt habe ich gedacht, ich stelle mich zur Wahl, denn bestimmte Dinge mitzuentscheiden ist einfach spannend und macht Spaß.
Das heißt, Sie sind beide jetzt das erste Mal auf der Liste drauf, genau. Also zwei Neueinsteigerinnen. Nochmal eine Frage. Sie haben sich ja irgendwann mal entschieden, wenn Sie sagen, Sie sind aktiv politisch, dann muss man sich ja für eine Partei entscheiden. Wie kam es denn dann jetzt zur Entscheidung, dass Sie sich für die CDU entschieden haben? Vielleicht, wenn Sie mal anfangen.
Ich habe einfach, als ich entschlossen habe, dass ich politisch aktiv werden möchte, mal verglichen die Programme und Inhalte der einzelnen Parteien und habe dann einfach für mich die größte Schnittmenge bei der CDU gesehen. Bin dann mal zu Treffen von der Partei dazugegangen, habe auch gesehen, dass die Leute da wirklich sehr, sehr nett sind. Ich hatte das Gefühl, ja, da einfach gut aufgenommen zu werden, willkommen zu sein und deswegen bin ich dann dabei geblieben.
Bei Ihnen?
Bei mir war vor allem die Bildungspolitik ausschlaggebend, dass ich mich für die CDU entschieden habe. Ich fand die Bildungspolitik der CDU in der Koalition mit der FDP vor 2011 einfach die Politik, die meinen Vorstellungen und meinen Erfahrungen auch an der Schule am besten entsprochen hat.
Sehr gut. Jetzt nochmal, bevor wir noch weiter reden, eine kurze Erklärung von einer Fachfrau vielleicht. Vielleicht schreckt es den einen oder anderen ja bei der Kommunalwahl ab. Man hat ja relativ viele Stimmen und es gibt relativ viele Kandidaten. Vielleicht wollen Sie jetzt mal ganz kurz erklären, das System und was dahinter steckt und was dann hinten bei rauskommt.
Jede Partei hat eine Liste. Im Idealfall bekommt sie 40 Bewerberinnen und Bewerber auf dieser Liste. Und weil 40 Ratsplätze zu vergeben sind, Gemeinderatsplätze zu vergeben sind, und man muss einfach in der Kommunalwahl sehen, anders als zum Beispiel bei Landtags- oder Bundestagswahlen, kann man aus verschiedenen Listen Leute zusammenstellen, die man vielleicht persönlich kennt und die man auch dann am Ratstisch sehen möchte. Das ist der große Unterschied. Eine sehr stark personalisierte Wahl ist die Kommunalwahl.
Das heißt, da ist es nicht so sehr parteipolitisch geprägt, sondern eher von den Personen abhängig. Man kann also zwischen allen Parteien kann man als Wähler switchen und sagen, hier gebe ich dem drei Stimmen, dem drei, dem oder dem nur eine, bis ich meine 40 aufgebraucht habe.
Genau, manche wählen zum Beispiel konsequent Leute, die in ihrem Stadtteil wohnen. Mhm. Egal für welche Partei die kandidieren, weil sie denken, die vertreten meine Interessen als Bewohner des Kubergs zum Beispiel am besten.
Mhm. Genau, also kann man da switchen, genau. Und dann wird es dann 40 neue oder teilweise vielleicht auch wieder alte geben, die dann, und wann fangen Sie dann mit ihr, würden Sie dann mit Ihrer Tätigkeit anfangen?
Soweit ich weiß, ist der neue Gemeinderat dann ab Herbst im Amt.
Ist er im Amt. Jetzt die Wahl am 26. Mai. Sehr schön. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Ihrer Partei, zu der CDU. Was ist denn für Sie im Wahlkampf oder hier in Ulm das, was Sie sagen, das ist für Sie die wichtigste Sache, die Herzensangelegenheit oder das, was ganz, ganz oben steht?
Ja, für mich als junge Kandidatin sind das natürlich Themen, die vor allem junge Leute bewegen, sei es die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich bin selber Studentin oben an der Universität Ulm, bekomme das jeden Tag mit, wie es hier ist, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden und dass einfach da ja die Taktung zu Stoßzeiten noch besser wird. Was auch sehr, für mich sehr, sehr wichtig ist, sind, dass das Nachtbusangebot ausgebaut wird, weil gerade hier in Ulm unter der Woche gar keine Nachtbusse fahren und ja, das schon was wäre, was, glaube ich, viele Leute nutzen würden, wenn es denn gäbe. Dann weitere Themen sind natürlich auch Wohnraum für junge Leute, junge Familien, was hier in Ulm auch teilweise sehr schwer ist zu finden. Und genau da möchte ich einfach einen Fokus drauf legen, dass ja Themen auch, die junge Leute bewegen oder gerade junge Leute bewegen, besetzt werden und da auch junge Leute eine Stimme im Ulmer Gemeinderat haben.
Was würden Sie noch ergänzend als Schwerpunkte?
Bei der Diskussion der letzten Monate und ja jetzt auch Jahre ist ja immer die Erreichbarkeit der Ulmer Innenstadt ein großes Problem. Und ich lebe seit 36 Jahren mit meiner Familie in Ulm. Ich fand immer Ulm sehr schön als Einkaufsstadt. Ulm profitiert auch davon, dass es eben ein reichhaltiges Angebot hat. Aber wir müssen dafür sorgen, dass auch die Leute aus dem Umland nach Ulm kommen können, ohne ewig im Stau zu stehen. Ich denke, das wird der Fokus sein, dass wir schauen müssen, dass jetzt die Baustelle bei den Sedelhöfen recht schnell abgewickelt wird und dass dann eben auch Ulm seine Situation als Oberzentrum für die umliegenden Landkreise behält, um einfach den Einzelhandel in der Innenstadt auch zu stärken.
Aber was kann jetzt eine Partei dazu beitragen, dass eine Baustelle beschleunigt wird? Fassen Sie dann selber mit an oder arbeiten die dann schneller? Oder woran liegt es, dass es nicht so schnell vorangeht? Was kann man da beschleunigen aus Sicht einer Partei?
Gut, die CDU war zum Beispiel gegen diese Sperrung der Ausfahrt am Bahnhof. Man kann schon im Gemeinderat bestimmte Beschlüsse, wenn man die Mehrheit hat, durchsetzen. Die CDU war da in der Minderheit, deswegen ist jetzt diese Ausfahrt Richtung Donautal gesperrt. Da kann man schon auch Beschlüsse fassen. Man kann Beschlüsse fassen, was zum Beispiel in bestimmten Quartieren Maßnahmen getroffen wird, um dort den Einzelhandel zu unterstützen. Also da hat man vor Ort schon Möglichkeiten.
Also gibt es dann wirklich so detaillierte, feine Abstimmungen, dass zum Beispiel diese Baustelle dann beginnt oder in diese Richtung gesperrt wird. Das sind wirklich dann auch Sachen, die im Gemeinderat abgestimmt werden.
Ja, der Baubürgermeister hat diese Projekte im Gemeinderat zur Abstimmung zu bringen. Und je nachdem, wie da eben die Mehrheiten sind, wird pro oder contra so eines Projektes entschieden. Auch die Sedelhöfe damals wurden ja vom Gemeinderat beschlossen.
Würden Sie jetzt sagen, Ulm ist schlecht, ganz schlecht, einigermaßen erreichbar? Oder wie sind Sie mit dem Status quo jetzt zufrieden aktuell?
Der Status quo ist eben ja dadurch gekennzeichnet, dass auch diese Staus zunehmen. Man hat an und für sich, ich wohne auf dem Kuhberg, das ist kein Problem, wir können die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wenn aber Leute von außerhalb kommen, denke ich, müssten wir stärker die Park-and-Ride-Plätze bewerben und dann auf den Umstieg bei den Nahverkehrsmitteln hinweisen, weil wenn sie nach Ulm fahren, zum Beispiel aus Biberach oder so, und sie stehen da erstmal eine Stunde, bis sie ins Parkhaus kommen, das schreckt eher ab.
Also ist da die Idee nicht unbedingt, dass jeder am Rathaus im Parkhaus sein Auto abstellt, sondern dass man sagt, man macht ein bisschen weiter außerhalb Park-and-Ride-Systeme, wie es auch in größeren Städten beispielsweise ist, und dann mit dem ÖPNV in die Innenstadt kommen kann.
Das wäre zum Beispiel ein gutes Projekt. Oben am Kuhberg sind ja am Wochenende die großen Parkplätze des Schulzentrums frei verfügbar. Und von dort fährt jetzt die Linie 2 in die Stadt. Das muss man eigentlich stärker bewerben. Mhm. Weil das entlastet natürlich auch die Innenstadt von zusätzlichem Verkehr.
Was halten Sie denn von einem etwas drastischeren Beispiel? Also in Spanien ist es ja mittlerweile so, dass so gut wie alle größeren Städte komplettes Einfahrverbot in die Innenstadtgegenden haben für Nichtanlieger. Würden Sie so weit gehen und das für Ulm vorschlagen, oder wäre das zu drastisch?
Das wäre in meinen Augen zu drastisch. Ich kenne es aus London, wenn wir da mit Schülerfahrten hingefahren sind. Das wurde dann so exorbitant teuer, weil man mit dem Bus gar nicht mehr in die Stadt hineinfahren durfte. Und wir haben dann unsere Reiseziele für die Studienfahrten einfach umgelenkt.
Also das ÖPNV-Angebot Park and Ride verbessern. Sonst noch irgendwelche direkten Änderungen oder Verbesserungen für diese Erreichbarkeit von Ulm?
Also ich denke, für die Bewohner in Ulm, dass man die auch zur Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs animiert, wäre dieses Kurzstreckenticket ein ganz großer Fortschritt. Das wird ja auch im Gemeinderat bereits diskutiert, dass man eben, wenn man nur 3 oder 4 Stationen fährt, ich kenne das aus Stuttgart, da war ich beruflich oft, dass man dann einfach so ein Kurzstreckenticket lösen kann. Das würde, glaube ich, auch den ein oder anderen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel motivieren.
Ist der ÖPNV generell zu teuer?
Würde ich nicht sagen. Also ich denke, der ÖPNV mit den ganzen Vergünstigungen, die man ja hat, es gibt dieses Schülerfahrkarte, es gibt dieses Ticket 65+, dann gibt es Wochen-, Monats-, Jahreskarten, zum Beispiel auch das Jobticket. Also da kann man schon, denke ich, das ganz gut finanzieren.
Also mit den Preisen sind Sie zufrieden, auch aus Sicht der Studenten?
Aus Sicht der Studenten bin ich tatsächlich relativ zufrieden, weil es das Studieticket gibt. Was man aber sagen muss, ist, dass Schüler und Azubis relativ benachteiligt werden, weil die sich eben so ein Ticket nicht kaufen können. Gerade für Schüler ist die Monatskarte dann doch relativ teuer, und deswegen wollen wir auch, dass eben da die Preise angeglichen werden, dass eben Studenten, Schüler und Azubis ja einen Preis zahlen, nicht irgendwie es unterschiedliche Tarife für unterschiedliche Gruppen gibt.
Und die Taktung haben Sie noch angesprochen, die genau. Ist Ihnen noch zu gering, auch für bestimmte Strecken oder allgemein?
Bestimmte Strecken, gerade morgens zu Stoßzeiten an die Uni hoch, kann es halt sein, dass man ab einer bestimmten Haltestelle 2 Straßenbahnen auslassen muss, um überhaupt mal in eine reinzukommen. Da würde ich mir wünschen, dass die Taktung auf jeden Fall noch regelmäßiger ist.
Gibt es da schon konkrete Planungen und Überlegungen? Weil das wird ja wahrscheinlich auch mit Kosten verbunden sein, gehe ich mal davon aus. Gibt es da schon konkrete Pläne, dass man sagt, so und so und so finanzieren wir das und so viel teurer, oder Studien? Oder ist das eher so eine Sache, wo Sie sagen, gefühlt müsste das sich verbessern?
Also es ist eher gefühlt, soweit ich weiß, gibt es da noch keine konkreten Pläne. Aber wenn man gerade den Verkehr in der Stadt, also den Automobilverkehr in der Stadt minimieren möchte und die Leute dazu animieren möchte, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden, sollte man da doch drüber nachdenken.
Mhm. Anderes Thema noch beim Verkehr, weil es ja jetzt eine recht aktuelle Sache ist mit dieser Studie vom Radclub, hat ja Ulm nicht so ganz glorreich abgeschnitten. Wie sehen Sie den Spagat zwischen Fahrradfahrern, die ja jetzt noch erweitert werden um die Elektroroller oder sonstige Mobilität, neue Mobilität, Autofahrer? Wie sehen Sie das?
Ich denke, Ulm hat, was das Radwegenetz angeht, schon noch Nachholbedarf. Die haben zwar einen Fahrradbeauftragten, da war aber in den letzten Jahren ein großer personeller Wechsel und es gibt auch, glaube ich, schon 3 Fahrradstraßen, die als Fahrradstraßen ausgewiesen sind. Aber manchmal hat man das Gefühl, die Radfahrer spielen mit ihrem Leben, wenn sie sich da durch diese Verkehrsmassen hindurchschlängeln. Also ich denke, am Radwegekonzept müssen wir dranbleiben und das ausbauen.
Was gäbe es denn da für Möglichkeiten? Weil ein neues Radkonzept würde ja zwangsläufig dazu führen, dass man irgendjemanden den Platz wegnehmen muss. Man wird ja nicht mehr Platz in der Stadt kriegen, ne?
Gut, man hat in den letzten Jahren Radwege wieder zurückgebaut und durch Schutzstreifen ersetzt. Das ist sicher der falsche Weg. Man muss schauen, dass eben bestimmte Achsen auch gut beleuchtet sind, wo Radler gerne fahren. Da gibt es bei uns in der Weststadt, da am Blautalcenter, da an der Blaubeurer Straße entlang, noch so dunkle Ecken. Also da ist schon noch Verbesserung möglich, auch beim Bestehenden, dass die eben auch besser ausgeleuchtet werden. Und dann muss man schauen, wo kann man Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger so miteinander verbinden, dass die also nicht gegenseitig sich das Leben schwer machen.
Das wird natürlich ein bisschen schwierig werden, weil jeder beansprucht ja seinen Raum. Also ich habe jetzt so als Fahrradfahrer hier in Ulm nicht den Eindruck, als würde es da ein Konzept geben. Für mich ist es relativ zusammenhangloses Stückwerk und man kann als Radfahrer im Prinzip nie am Stück eine längere Strecke fahren. Man hat immer mal hier einen Abschnitt und da einen Abschnitt, die permanent unterbrochen werden. Soll es mal so ein richtiges Radkonzept geben oder gibt es das schon und ist es nur nicht so bekannt geworden oder müsste man da mal eins erstellen oder erst mal prüfen lassen oder wie ist da so die Idee darüber?
Also ich habe das als Schulleiterin des Kepler-Gymnasiums, muss jetzt so 4-5 Jahre her sein, miterlebt. Da hat man die Schüler befragt, wie die mit dem Fahrrad gefahren sind, wo ihrer Meinung nach die neuralgischen Punkte sind. Seien es jetzt Ampeln, seien es jetzt Überwege. Wir haben da eine Online-Umfrage mitgemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist dann im Nirvana versandet. Weil das ist schon wichtig, dass man da auch mal schaut. Das berichten mir auch Kolleginnen und Kollegen, die viel mit dem Rad unterwegs sind. Plötzlich hört der Radweg auf. Das, was Sie gerade auch gesagt haben. Und dann muss man gucken, wie komme ich jetzt weiter, dass da einfach mal auch parteiübergreifend eine Arbeitsgruppe ist, glaube ich, schon eingerichtet, mal sich anschaut, wie können wir das denn in ein zusammenhängendes Konzept bringen.
Haben Sie den Eindruck, dass mit dem jetzigen Gemeinderat und aktuell der Stadtverwaltung das nicht die ganz hohe Priorität hat? Kann man das auch nach oben pushen von der Wichtigkeit des Themas her?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich bisher nicht im Gemeinderat bin. Aber ich denke, wenn da, wie gesagt, parteiübergreifend sich Leute zusammentun, kann man da schon noch ein bisschen Power geben.
Die Fahrradfahrer würden es sich wünschen. Und die Studenten freuen sich auch, wenn es die Taktung nicht hergibt, können sie Fahrrad fahren. Okay, wunderbar. Jetzt machen wir mal eine kleine Pause hier bei der Plattform mit unseren Gästen heute von der CDU. Die Laura Bader und die Frau Brigitte Röder sind zu Gast und wir unterbrechen jetzt mal ganz kurz musikalisch neue coole Scheibe vom JJ Whitefield und sind in ein paar Minuten wieder hier zurück bei der Plattform. Bitte dranbleiben. Radio Free FM, die Plattform um 16.22 Uhr hier aus unserem Studio in der Platzgasse. Und die Wahlen stehen bevor am 26. Mai und heute haben wir eine Partei bei uns zu Gast. Von der CDU haben wir die Frau Bader und die Frau Röder hier. Und jetzt haben wir das eine heiße Eisen, das in Ulm diskutiert wird, vor der musikalischen Unterbrechung besprochen. Und jetzt kommen wir zum zweiten, nicht minder spannenden Thema, das glaube ich, ja gut, nicht alle, weil manche haben ja Wohnraum, aber die allermeisten natürlich beschäftigt. das Thema Wohnraum, eines der zentralen Themen, denke ich mal, nicht nur bei Ihrer Partei, so wie man es mitbekommen hat. Was liegt schief beim Ulmer Wohnraum? Was muss verbessert werden oder ist es alles in Ordnung?
Ich glaube, es ist einfach, was ein Stück weit fehlt, ist die Masse an Wohnraum. Also es geht weniger darum, wie viel es kostet, sondern erstmal, dass überhaupt Wohnraum geschaffen wird. Ich habe es vorher schon angesprochen, dass es eben für junge Leute, ich meine, Ulm ist eine Studentenstadt, teilweise doch sehr schwer ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ich meine, wir haben zwar Studentenwohnheime, aber da muss trotzdem noch dringend nachgebessert werden. Es muss neu gebaut werden, um eben weiterhin in Ulm bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Neu bauen, also neue Projekte, ist die eine Idee. Gibt es noch mehr Ideen?
Es gibt natürlich einen Aspekt, jetzt wird ja die Wissenschaftsstadt erweitert. Da kommen natürlich auch wieder Familien nach Ulm, die Wohnraum suchen. Und wir haben vorher über den Verkehr gesprochen. Es ist gut, wenn die Leute nicht vom Umland einpendeln, sondern wenn sie in Ulm Wohnraum finden, auch schon aus ökologischen Gründen. Und da ist, glaube ich, die spannende Frage immer der Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen. Wir haben ja in bestimmten Gebieten die Nachverdichtung, dass man sagt, da sind bereits Wohngebiete da, wo aber noch Platz wäre oder Platz ist für weitere Bauten. Ich habe das selber miterlebt in Söflingen, wo unsere Tochter wohnt, beim Areal des ehemaligen Krankenhauses. Da war eine große parkähnliche Fläche, das ist jetzt alles bebaut, da wurde viel Wohnraum geschaffen. Das ist für die Leute, die Wohnraum suchen, gut. Es gibt dann immer auch natürlich die Anwohner, die befürchten, dass ihre Grundstücke durch diese höhergeschossigen Häuser weniger Sonne abbekommen. Und dann die zweite Frage ist ja die Ausweisung neuer Wohngebiete. Zurzeit ist ja die Kohlplatte im Gespräch. Und da gibt es eben auch Gutachten, dass die Frischluftschneise ist vom Hochstress runter. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Verantwortung, die ein Gemeinderat hat, hier unter Abwägung aller unterschiedlichen Interessen eine Gangart zu finden, wo eben, das wird nie der Fall sein, dass sich jeder in seinen Anliegen unterstützt fühlt, aber das ist eine große Verantwortung, die auf einen Gemeinderat dazukommt.
Jetzt hätten wir ja in Ulm eine Institution, die eigentlich prädestiniert dafür ist, bezahlbaren Wohnraum anzubieten, die UWS, die das selbstverständlich natürlich auch macht. Ja, aber wenn man jetzt mal so sieht, wie hoch der Bedarf ist, scheint es ja so zu sein, dass da durchaus noch mehr möglich wäre oder zumindest mehr Bedarf herrschen würde.
Die UWS und die Heimstätte sind beides Wohnbaugesellschaften, die eben dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und das ist dasselbe, wie auch neulich in der Zeitung stand mit den Bauten insgesamt, dass zurzeit ein riesiger Boom herrscht, dass eben auch ganz schwierig größere Projekte geschultert werden können, weil einfach die Fachkräfte fehlen. Es wird so viel gebaut, hat ja auch der OB gesagt, bei den Bauten, die die Stadt Ulm macht, Hoch- und Tiefbau, dass da einfach irgendwann mal das ausgereizt ist. Aber die UWS und die Heimstätte haben eine ganz große, ein ganz großes Verdienst in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Gäbe es noch die Möglichkeit, ein bisschen regulierend einzugreifen, wie es zum Beispiel die Stadt Wien macht, die einfach sagt, dass wir sehr viel mehr Prozent an sozialen Wohnraum haben, sprich, dass die Kommune, die Stadt sehr viel mehr Wohnraum besitzt. Wir haben jetzt ja bei den exklusiven Neubauten, auch wenn man drüben in die bayerische Seite schaut, gibt es natürlich sehr viel Wohnraum, der dann aber sehr, sehr teuer angeboten wird und sich dann entsprechend auch nur wenige Leute leisten können. Hätte da eine Kommune eine Möglichkeit, das irgendwie zu regulieren oder sagt man halt, ja gut, ist halt der freie Markt, kann man eigentlich nichts machen?
Soviel ich weiß, ist bei Ausweisung von Wohngebieten, von Wohnbauprojekten eine Quote dabei, wie viel Prozent sozialer Wohnraum sein muss. dass eben dies, das kann nicht bei allen Projekten durchgeführt werden. Ein Kritikpunkt ist zum Beispiel bei uns in der Weststadt das Gummiwelz-Areal, das jetzt bebaut wird, wo diese Quote nicht eingehalten wird. In Wieblingen zum Beispiel ist bei Neubauten in einem Wohngebiet jetzt diese Quote wieder vorgeschrieben. Und man muss natürlich auch sehen, in den Sozialwohnungen sind vielleicht auch manchmal Mieter drin, die dort schon lange wohnen. Das ist ja auch alles okay. Aber dass man da vielleicht auch mal die prüft, ob der Anspruch auf eine Sozialwohnung noch besteht.
Aber gut, dann haben wir ja nicht mehr Wohnraum, weil die müssten dann woanders hin. Also das ist ja dann eine finanzielle Sache. Aber generell ist vielleicht die Stadt Ulm schon an ihrer Kapazität angekommen, was so die Größe und die Einwohner und den Verkehr betrifft, weil einfach nicht mehr Platz ist.
Genau, also man kann ja nicht alles zupflastern. Und das ist eine schwierige Frage, weil auf der anderen Seite, wenn hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden, wie in der Wissenschaftsstadt oder im Science Park, ist das für Ulm natürlich gut. Auf der anderen Seite ist der Zuzug irgendwann auch mal, muss er begrenzt werden. Ulm ist ja die Stadt, das haben wir an den Schulen immer gemerkt, wo kein Schülerrückgang zu verzeichnen ist, sondern wo es boomt, wo also mehr Leute kommen, was ja auch gut ist, weil gute Arbeitsplätze sind ja für die Stadt Ulm auch, was das Einkommen und die Finanzen angeht, eine super Sache. Und dieses Abwägen, wo werden neue Baugebiete ausgewiesen, das ist, glaube ich, eine spannende Frage für die nächsten 10, 20 Jahre.
Weil Nachverdichtung ist natürlich auch immer so ein Problem. Jetzt will der Herr von Winning wieder ganz viele Bäume pflanzen. Das widerspricht ja so ein bisschen der Nachverdichtung. Oder man kann ja auch nicht nur alles zubetonieren. Also sind ja irgendwelche Grenzen gesetzt. Jetzt haben wir ja in Ulm eigentlich den Vorteil, dass wir ja noch relativ groß sind. Sprich, wir haben ja noch sehr viel Fläche draußen in den kleinen Ortschaften, die ja dann zu Ulm zwar zählen, aber ja eigentlich gefühlt schon eher Richtung Alt-Donau-Kreis gehen. Die scheinen aber nicht so attraktiv zu sein. Woran liegt das?
Da muss ich jetzt vielleicht dann doch nochmal auf das vorige Thema zurückkommen mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass gerade da die umliegenden Ortschaften doch noch im Vergleich zum Kernstadtgebiet relativ schlecht angebunden sind und es insofern ja gerade für junge Leute, die vielleicht ja kein Auto haben oder sonst irgendwie anderweitig in die Stadt kommen wollen, dann weniger attraktiv ist, dort irgendwie Fuß zu fassen und dann sich doch eher versuchen, hier im Kernstadtgebiet zu orientieren. Deswegen, da wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man auch schauen muss, dass da die Anbindung noch besser wird, dass einfach, ja, wie Sie sagen, die umliegenden Ortschaften dann doch attraktiver werden.
Könnte man die also noch ein bisschen mehr erschließen, als sie bis jetzt erschlossen sind?
Ja.
Erreichbarkeit per Bus oder per Linie 3, 4, 5, 6, 7?
Erreichbarkeit per Bus.
Per Bus. Sie setzen auf Bus. Das alte, einhergebrachte Modell von Ulm, das Sie in den Nachkriegszeiten verfolgt haben.
Mit Linie 3, 4, 5, 6, 7 gibt es eben auch Finanzierungsprobleme, weil es wird ja jetzt eine Linie nach Wieblingen vorgeschlagen von unseren Konkurrenten, beziehungsweise ja. Das ist natürlich so, um die Zuschüsse vom Bund zu bekommen, müssen an einer Straßenbahnlinie bestimmte Wohneinheiten da sein. Und nach Wieblingen raus ist eben eine lange Strecke, wenn Sie am Donaubad vorbeigehen, wo überhaupt keine Wohnbebauung ist. Und da gibt es einfach viele Unwägbarkeiten. Ich denke, der Bus ist ein flexibles Verkehrsmittel, vor allem in die umliegenden Ortschaften. Wenn Sie nach Erbach, Oberdischingen fahren wollen, da werden Sie wahrscheinlich keine Straßenbahn rauskriegen. Ein Verkehrsverbund mit den Eisenbahnen, das könnten wir auch noch mal ins Auge nehmen. Das war ja auch schon geplant.
Also das heißt, Sie sind keine Verfechterin der Linie nach Wieblingen oder was auch mal geplant war, bis nach Senden raus oder sowas in der Richtung, dann lieber auf Busse setzen.
Ja, oder nach Senden fährt ja auch der Zug.
Aber ist anscheinend ja nicht so attraktiv, sonst würden nicht so viele Leute aus der Umgebung mit dem Auto hineinfahren. Also Gut, okay. Also das heißt, weiter mehr Busse einsetzen und die Attraktivität von den Randgemeinden damit ein bisschen stärken und dann vielleicht ein bisschen das Wohnraumproblem nach draußen drängen. Gibt es noch irgendwelche anderen innovativen Experimente, Anregungen, Ideen? Wir haben das Projekt Drehscheibe Wohnraum. Wir haben Bürgermeister von anderen Kommunen, die, sage ich jetzt mal etwas flapsig, zwangsenteignen wollen. Gibt es da noch irgendwelche Ideen in der Schublade, die man noch eventuell umsetzen kann, außer den üblichen wie Nachverdichtung?
Also Zwangsenteignungen, wie Sie gerade angesprochen haben, ist auf jeden Fall nicht Teil der Konzepte der CDU. Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall erstmal auf die üblichen Konzepte setzen werden, wie gerade neuen Wohnraum erschließen. Gerade wurde es auch schon angesprochen, ein Stück weit in die umliegenden Kommunen zu verlagern, um da einfach ja, Wohnraum zu schaffen, der auch weiterhin bezahlbar bleibt.
Also keine Tübinger Verhältnisse hier bei uns. Nicht mit Ihnen zumindest.
Nein. Also ich denke, das Eigentum verpflichtet auf der einen Seite, das hat ja der Tübinger OB gesagt, auf der anderen Seite sollte man aber auch genau prüfen, wie man in die Verfügbarkeit des Einzelnen eingreift.
Auch beim Thema Mietpreisbremse, was ja auch ein bisschen umgangen werden kann, wie ist da eher so die Idee, da vielleicht da ein bisschen regulierend einzugreifen?
Ich denke, in Ulm sind die Mieten nicht so exorbitant, wenn man es zum Beispiel mit München oder Stuttgart vergleicht. Und es gibt ja auch den Ulmer Mietspiegel, der regelmäßig erstellt wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Mieten in Ulm, wenn sie jetzt von den Toplagen mal absehen, wie am Donauufer, bezahlbar sind.
Also sehen Sie da keine so große Problematik jetzt, also dass wir Thema Mietpreisbremse einsteigen müssten oder das etwas regulieren?
Die Mietpreisbremse wurde ja eingeführt von der Bundesregierung, aber meiner Ansicht nach hat die sich nicht durchgesetzt in der Weise, wie es eigentlich geplant war. Und ich habe das Gefühl, dass in Ulm, wenn Sie die Wohnungsanzeigen in der Zeitung anschauen, was da zum Beispiel für eine Dreizimmerwohnung ist, ja immer Kaltmiete und oder mit Nebenkosten angegeben, dass sich das im vertretbaren Rahmen hält.
Okay, dann kommen wir nochmal zu einem anderen spannenden Thema, wo auch der Herr Oberbürgermeister, der Herr Zisch, ja ein sehr großer Verfechter ist. Das große Thema, was es auch alle betrifft, ist die Digitalisierung. Ja, auch in aller Munde, auch in den vielen Parteiprogrammen nachzulesen, auch gerade mit jetzt Zukunftsstadt oder zusammen mit der Universität, Wissenschaftsstadt, ist es natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Sind Sie schon zufrieden mit der digitalen Stadt Ulm?
Es ist ein wenig gemischt. Also ich muss sagen, dass man da gerade im internationalen Vergleich doch noch einiges an Nachholbedarf hat, was gerade auch ja, mobile Datenverkehr betrifft. Und was wir jetzt als CDU auch uns wünschen würden, wäre ein städtisches WLAN, was eben in vielen Großstädten schon deutlich verbreiteter ist als hier in Ulm, dass man einfach öffentlich WLAN benutzen kann und dann auch gar nicht mehr so sehr auf mobile Daten angewiesen ist. Ein weiterer Punkt ist auch die Digitalisierung an den Schulen, wo meiner Meinung nach ja doch noch Nachholbedarf besteht. Ich bin noch nicht so lange raus aus der Schule und weiß durchaus, wie da ja so die Zustände waren. Und da muss man auch, glaube ich, dringend nachbessern, dass wir da auch im internationalen Vergleich mithalten können.
Als Schulträger, wenn wir auf die Schulen zu sprechen kommen, hat die Stadt Ulm da schon auch noch Nachholbedarf. Ich habe das bei mir selber erlebt. Wir sind ja so aufgestellt, dass unser ganzes schulisches Netz von Lehrern betreut wird. Also wenn da irgendwie der Server ausfällt, kamen meine Netzwerkbetreuer am Wochenende in die Schule und haben versucht, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Die Anrechnungsstunden, die die Kollegen und dafür bekommen, sind minimal. Die machen das oft in Selbstausbeutung und es ist einfach lästig, wenn sie an den Schulen, es ist ja auch jetzt der Digitalpakt der Bundesregierung, die eben das befördern soll, wenn sie da mobile Geräte haben, zum Beispiel so Laptops in Klassenstärke, und sie können aber nicht zwei Klassen zusammen mit den Laptops unterrichten, weil das WLAN nicht ausreicht. Und auch eine professionelle Unterstützung der Schulnetzwerke. Da, glaube ich, ist der Schulträger in der Verantwortung, dass da nachgebessert wird, weil da sind wir eigentlich immer so auf die Man- und Woman-Power aus unseren Kollegien angewiesen. Und wenn man wirklich das so ausweiten möchte, wie es geplant ist, dann kann man das nicht mehr aus eigenen Mitteln machen.
Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil die Schulen sind ja in der Regel staatlich und wir haben ja jetzt beispielsweise bei der Stadt Ulm oder auch bei der Justiz oder beim Land haben wir ja lauter eigene Systeme, die dann auch von Fachleuten betreut werden. Bei den Schulen ist es anders, da operiert ein begabter Lehrer an der ganzen Sache herum.
Ja, die Stadt Ulm ist Schulträger. Das heißt, die Stadt Ulm ist zum Beispiel für die Ausstattung mit PCs verantwortlich, die bezahlt es. Die hat da auch in den vergangenen Jahren sehr viel getan, was die Hardware angeht. Aber was eben das System am Laufen hält, da bräuchten wir Unterstützung. Die Stadt Reutlingen hat zum Beispiel schon seit Jahren einen Verantwortlichen, der da eben auf Abruf kommt, wenn sie irgendwie in einem Büro arbeiten. Da haben sie auch eine Servicefirma, die im Zweifelsfall zur Verfügung steht.
Und da muss man schon sagen, ist es ja bei den Ulmer Schulen im Moment auf Amateurniveau, nichts gegen ihre Kollegen, ja, aber das sind ja keine gelernten ITler, schätze ich mal. Ne? Wird es auf Amateurniveau gehandhabt und dann ist natürlich naheliegend, dass es dann nicht so funktionieren kann, wie wenn ich eine professionelle Firma beauftrage, die dafür verantwortlich ist.
Ich habe immer zum Vergleich gesagt, wenn beim OB der Computer streikt, dann wird nicht der Abteilungsleiter unterm Tisch rumkrabbeln und versuchen, das Gerät wieder zum Laufen zu bringen, sondern da ist eine professionelle Firma da, die unterstützt. Und sowas wünschen wir uns bei den Schulen auch.
Und ist es realistisch oder haben Sie schon mal Schätzungen abgemacht, wie viel das von den Kosten her für alle Ulmer Schulen wäre?
Das ist ja wieder diese schwarze Peters-Hin- und Hergeschiebe. Man könnte sich ein Modell vorstellen, wo zum Beispiel das Land die Hälfte finanziert und die Kommune. Also das Land als für die Bildung zuständig und die Kommune als Schulträger, dass man da vielleicht mal Modellversuche einrichtet und das auch finanziert. Das hat man in anderen Projekten auch getan, so eine Mischfinanzierung. Und das könnte ich mir im Computerbereich auch vorstellen.
Sehr schön. Also das heißt, wir können uns dann von Ihrer Seite aus darauf freuen, dass wir noch mehr WLAN in der Stadt haben. Wir haben ja schon, also es gibt ja schon, das ist nicht flächendeckend, aber es gibt ja schon relativ, also verglichen mit vor ein, zwei Jahren, viele Spots. Aber es soll dann flächendeckend stabiles WLAN geben. Natürlich die Glasfaser und die Schulen sollen ein bisschen digitaler werden und ein bisschen professioneller betreut werden.
Das wäre der Wunsch, ja.
Das ist der Wunsch, genau. Okay. Gut, und diese beiden Damen, die wir hier haben, die Frau Bader und die Frau Röder von der CDU, die werden dann, wir müssen das dann aufnehmen und dann können wir das Ihnen im Notfall nochmal vorspielen, sich dann für diese Sachen einsetzen. Machen wir jetzt mal eine kleine musikalische Pause hier bei Radio Free FM. Bei der Plattform um 16.40 Uhr geht es in 3 Minuten weiter mit den Damen von der CDU. Dranbleiben. Die Plattform bei Radio Free FM mit unseren Gästen, der Laura Bader und der Frau Brigitte Röder von der CDU, die heute ihre Partei und ihr Programm vorstellen in der Plattform. In den nächsten 2 Wochen und gestern und vorgestern war es auch schon, stellen wir alle Parteien hier vor, die zur Kommunalwahl in Ulm antreten. Jetzt haben wir noch einen Punkt, der bei Ihnen ganz oben steht, Familienstärken. Haben wir da Nachholbedarf? Man denkt doch immer, dass es da in Ulm recht gut bestellt ist.
Wir haben dahingehend auf jeden Fall Nachholbedarf, dass die Kita-Gebühren in Ulm im Vergleich zu anderen Städten doch sehr, sehr hoch sind. Und da auf jeden Fall der Wunsch besteht, dass die Kita-Gebühren gesenkt werden.
Die Kita-Gebühren. Die Bayern haben goldene Zustände, wenn man das so sieht, oder?
Ja, wir haben am Samstag einen Wahlkampfstand in Leer oben gehabt. Da hat uns ein Vater mit 2 Kindern, der war gerade unterwegs, angesprochen und gesagt, er zahlt für beide Kinder zusammen über 800 Euro für 2 Kita-Plätze. Er hat früher in München gewohnt und da war es billiger. Da hat er wahrscheinlich mehr für den Wohnraum bezahlt. Aber Ulm ist hier schon Spitze im Süden, was die Kita-Gebühren angeht. Und da gibt es auch eine, glaube ich, parteiübergreifende ein parteiübergreifendes Einverständnis, dass da in der nächsten Legislaturperiode dran gegangen werden
muss. Woher kommt es, dass die Kita-Gebühren hier so hoch sind?
Das hat der Gemeinderat beschlossen. Das wurde ja nicht einfach so über den Daumen gepeilt. Und es ist so, es orientiert sich natürlich am Einkommen, was auch in Ordnung ist. Aber ich habe so das Gefühl, die oberen Einkommen, die werden besonders stark zur Kasse gebeten. Also wer jetzt alleinerziehend ist und wenig verdient, der hat immer noch günstige Kita-Plätze. Aber dass man da einfach auch guckt, dass es nicht so ganz aus dem Ruder läuft. Eine andere Sache ist die Stärkung der Zentren, wie zum Beispiel den Kinderschutzbund, die bei familiären Schwierigkeiten Unterstützung bieten. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich habe immer in der Schule das mitbekommen, wenn Kinder Schulschwierigkeiten hatten, lag es in einem ganz großen Prozentsatz auch an familiären Schwierigkeiten und dass da einfach die Institutionen unterstützt werden, die hier den Familien zur Seite stehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ist da in Ihrer Meinung nach noch ein Nachholbedarf? Ist da zu wenig Angebot? Weil der Eindruck, dass das jetzt so schlecht läuft, also zumindest habe ich jetzt nicht, oder?
Das Angebot ist gut in Ulm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Institutionen, aber dass man die eben unterstützt als Gemeinderat auch finanziell. Das muss ja jetzt nicht sein, dass da Nachholbedarf ist, sondern dass man das im Auge behält.
Also vorrangig die Kita-Gebühren und die entsprechenden Einrichtungen zu stärken. Gibt es dann sonst noch Ansätze für die Familien zu stärken, die Kommune leisten kann? Oder hängt dann eher vieles vom Land ab, wie zum Beispiel in Bayern, wo natürlich vom Land Bayern relativ viel Geld auch locker gemacht wird? Das können Sie natürlich nicht beeinflussen, ne?
Die Stadt Ulm hat ja schon seit langem verschiedene Systeme, wo eben auch Familien finanziell begünstigt werden, zum Beispiel bei Eintritten in Museen und sonstigen Dingen. Dann gibt es Ansätze, dass die Stadt Ulm versucht, Kultur, Museum, sonstige Dinge auch an die Schulen zu bringen, um dort Kinder, die vielleicht von zu Hause aus hier wenig Zugang haben, diese Möglichkeit zu eröffnen. Also da wird sehr viel getan.
Wo es vielleicht doch ein bisschen im Argen liegt, habe ich jetzt die aktuelle Entwicklung nicht so vor Augen, aber es wurde mal letztes Jahr relativ heiß diskutiert, sind die Plätze der Kitas. Ist das momentan noch ein Thema oder sind genug Kindertagesstätte Plätze da oder ist es auch noch so, dass sehr lange Wartezeiten sind, dass man da noch nachbessern muss?
Ich denke, es ist Bedarf da, die Plätze auszuweiten, aufzustocken und da muss man halt schauen, wo kann man das machen. In Neubaugebieten wie zum Beispiel in Böfingen hat man ja Kitas eingerichtet. Heute kam in der Zeitung, dass da im Postdorfle bei uns in der Weststadt auch eine Kita eingerichtet wurde, dass eben wenn neue Wohngebiete ausgewiesen werden beziehungsweise Wohngebiete saniert werden, dass man da gleich guckt, wo kann man Kita-Plätze anbieten. Weil das ist natürlich auch für Familien eine Überlegung, dorthin zu ziehen, wenn ich die Infrastruktur habe. Und das ist halt oft auch, was Sie vorher angesprochen haben, die umliegenden Gemeinden, Familien schauen auch, was ist für ein schulisches Angebot in der Stadt. Das ist in Ulm ja exorbitant mit den unterschiedlichen Möglichkeiten. Das ist eine ganz große Überlegung, wenn sich Leute für eine Stadt entscheiden und dann natürlich auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass eben diese Betreuungsmöglichkeiten da sind.
Also geht es dann noch mehr in diese Richtung Ganztagesschule, Ganztagesbetreuung?
Die Stadt Ulm war da immer federführend. Ich habe das mitbekommen. Ich war ja als geschäftsführende Schulleiterin der Ulmer Gymnasien auch im Schulbeirat. Und die hat da oft zusätzliche Angebote in flexibler Betreuung gemacht. Es gibt ja die Ganztagesschulen, aber die Stadt Ulm hat immer auch noch zusätzliche Betreuungs- und flexible Sachen angeboten, weil manche Eltern wollen eben ihr Kind nicht jeden Nachmittag in der Schule, sondern die sagen, ich brauche es eigentlich nur zweimal. Und das war die große Diskussion, dass man gesagt hat, jetzt gibt es die Ganztagesschule. Und das muss ich sagen, da war die Stadt Ulm immer sehr kulant und hat da ganz viel angeboten. Und das fand ich ganz toll.
Also dass im Prinzip die Familien diese Vereinbarkeit sehr gut mit individuell vor allem auch lösen können und nicht sagen können, okay, ihr müsst jetzt jeden Tag bis 6 und egal wie ihr möchtet, sondern dass man da wirklich auch individuell drauf eingehen kann. Und so soll es auch weiterhin bleiben.
Das ist eine tolle Politik, die Stadt Ulm da schon seit Jahren macht, und das finde ich super für Familien, diese Flexibilität.
Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal auf ein weiteres Thema. Ich gehe mal davon aus, dass jede Partei möchte, dass Ulm attraktiv bleibt und noch attraktiver wird. Und ein Thema, was diese Attraktivität betrifft, ist das Thema Kultur. In Ulm mit dem 100-jährigen Jubiläum Museum Ulm. Was sind denn da so die Pläne der CDU?
Die CDU hat sich dafür eingesetzt, dass dieser Umbau des Ulmer Museums, es geht ja vor allem um den Eingangsbereich, beschleunigt wird. Dass man einfach zum Jubiläum da ein entsprechendes Ambiente hat. Wir haben ja eine sehr rührige Museumschefin, die Frau Date, und wir waren da mal eingeladen und haben uns das angeschaut, und die CDU-Fraktion unterstützt diese Pläne zu einem zügigen Ausbau und auch vor allem zu einer Umgestaltung des Eingangsbereiches.
Es ist aber schon so im Moment, also deuten ja die Zeichen darauf hin, dass durchaus in diese Richtung attraktiver werden, einiges gemacht wird. Also der Plan ist ja, das Museum auszubauen. Dann haben wir ja jetzt schon beschlossen vom Gemeinderat den Engländer, wie er genannt wird. Also dann kommt endlich mal der berühmteste Sohn von Ulm zu seinen Ehren. Der wurde ja bis jetzt etwas stiefmütterlich behandelt, der gute Albert Einstein. Das ist natürlich auch, denke ich mal, eine große Sache. Das ist ja schon beschlossen, das wird ja auch kommen. Jetzt kann man ja sagen, wir haben ja hier die Uni, die sehr technisch ausgerichtet ist. Was ich in Ulm verglichen jetzt mit vielen anderen Städten irgendwie fehlt, ist jetzt noch irgendwie eine Art technisches Museum oder irgendein weiterer großer zündender Punkt, den der Ulm attraktiv macht. Ulmer Museum haben wir schon, Albert Einstein Museum wird kommen. Gibt es da Pläne, dass man noch generell was ganz anderes macht, was Neues, was Innovatives, vielleicht mit der Uni zusammen oder irgendwie oder was ganz anderes?
Soweit ich weiß, gibt es dazu noch keine konkreten Pläne, aber finde ich persönlich, nachdem ich selber was sehr Naturwissenschaftliches in Form von Wirtschaftsmathematik studiere, einen sehr interessanten Ansatz. Also ja, denke ich, kann man auf jeden Fall darüber nachdenken, ein technisches Museum oder dergleichen hier in Ulm zu etablieren. Was ich aber noch gern zum Thema Attraktivität insgesamt sagen möchte, ist, dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass man das Donauufer attraktiver gestaltet, also einfach den Naherholungsort Ulm stärkt. Gerade ja, einen besseren Zugang zum Wasser, weil es gerade im Moment eigentlich noch ja, sehr schwer ist, irgendwie auch wirklich ans Wasser hinzukommen, dann mehr Sitzplätze zu schaffen am Rande der Donau, weil ich meine, Ulm hat eigentlich wirklich eine sehr schöne Lage an der Donau, und dass man da das Donauufer aufwertet, um ja, die Stadt Ulm noch schöner zu machen.
Eine Möglichkeit sehe ich da im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2030, dass da gerade die Infrastruktur, was den Aufenthalt an der Donau betrifft, ausgebaut wird. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist immer schön, wenn durch eine Stadt ein Fluss fließt. Und wenn man da die Möglichkeiten ausbaut und auch die Chance nutzt, die so eine Landesgartenschau für eine Stadt bringt. Ich glaube, da ist noch viel Gestaltungsmöglichkeit da.
Da war ja gestern im Stadthaus dieses erste Bürgerbefragung, was glaube ich nur Bürgertreffen oder wie man nennen kann. Aber bis jetzt hatte ich so den Eindruck, dass ich das, vielleicht täusche mich, bin ich nicht gut genug informiert, dass sich das primär ja entlang der Ringe zieht und die Donau da gar nicht so im Fokus steht bei den jetzigen Planungen, oder? Wie ist das aktuell, was jetzt die Landesgartenschau betrifft?
Gut, das kann man ja in den Fokus rücken. Also ich denke, da ist noch kein abschließendes Konzept da. Bis 2030 sind es ja auch noch ein paar Jährchen. Aber dass man da einfach vor dem Hintergrund dieser Gestaltungsmöglichkeiten, ich erinnere mich noch an 1980, als die erste Landesgartenschau hier stattfand, dass man da einfach diese Chance nutzt und die Donau nicht ganz aus dem Blick verliert.
Wir hätten da wunderbare Möglichkeiten. Ich habe mich beim letzten Mal entdeckt, wenn man rausläuft zum Pfuhler See entlang, das war früher ein Naherholungsgebiet, da gibt es also alte Aufnahmen, wo eine ganz große Promenade ist, die Leute lang sonntags marschiert sind zu irgendwelchen Ausflugsmöglichkeiten an der Donau entlang. Und es ist ja jetzt im Prinzip, liegt es so, also es liegt jetzt nicht brach, aber das ist halt einfach so ein kleiner Radweg, aber das ist jetzt nichts groß Besonderes irgendwie. Also da hätte man, denke ich, noch durchaus Potenzial. Auch was jetzt so die Innenstadt betrifft, also die Donau mehr in den Fokus holen. Was sie ja eigentlich steht, wir haben ja das Donaufest, also die Donau steht ja eigentlich so jetzt, sagen wir mal, politisch oder von den Veranstaltungen so im Fokus, aber es ist noch nicht richtig integriert. Also die noch ein bisschen aufwerten und eher noch einen besseren Stellenwert bringen. Genau. Hat es Ulm verschlafen in den letzten Jahrzehnten, ihre bedeutenden Errungenschaften in den Fokus zu setzen? Einstein und Donau, ich würde es nicht sagen vergessen, aber irgendwie dieses Potenzial nicht genutzt, oder täuscht es nur?
Bei Albert Einstein gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, die kurze Zeit, die er hier gelebt hat, das wäre vermessen, da jetzt so einen großen Hype zu machen. Auf der anderen Seite ist der große Sohn der Stadt Ulm, meine frühere Schule, das Gymnasium Wieblingen, ist ja auch nach ihm benannt. Und ich denke, lieber spät als gar nicht. Und was heißt verschlafen? Es gab vielleicht andere Prioritäten. Es gibt ja auch immer das Wünschenswerte mit dem Machbaren zu verbinden, dass man einfach in den vergangenen Jahren andere Schwerpunkte gesetzt hat und dass das jetzt erst so langsam in den Fokus rückt. Und da kann man ja dranbleiben.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. Wir kommen nämlich jetzt zum Ende. Es geht nämlich hier bei Radio Free FM Spanisch weiter. Und wir kramen wieder im Dachboden. Also in wenigen Augenblicken kommen unsere spanischen Freunde auf den Geschmack. Und ich bedanke mich heute bei den Gästen bei mir in der Plattform. Es waren da von der CDU heute Laura Bader und Brigitte Röder. In der vergangenen Stunde am Mikrofon war für euch Frank Rieter. Vielen Dank an die beiden Damen, dass sie da gewesen sind.
Ihnen auch herzlichen Dank.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Wahlkampf und bei der Wahl.
Dankeschön.
Und vielleicht sehen wir uns oder hören uns ja irgendwann mal wieder. Vielen
Kann
Dank.
Sein, gerne.
Tschüss.
Gerne.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.